Folge 13, Social Media.
Hallo, ich bin Ron Kühler und ich bin da gerade was am Planen dran.
Sag mal, erzähl mal ja keine Storys hier, du bist ja gerade was am Planen dran.
Hallo, ich bin auch da. Ich bin Matthias Kamm.
Was macht der denn hier?
Das geht dich doch einen Scheißdreck an.
Hast du dem vielleicht auch erzählt, dass du was am Planen dran bist, hä?
Ja, und ich will euch allen das erzählen.
Herzlich willkommen zur neuen Folge vom 9-3 Podcast, dem Podcast zum Brettspiel 9-3. Genauer gesagt zu dem Podcast, der euch mitnimmt von der Idee bis zum fertigen Produkt. Was braucht man, um ein Brettspiel zu produzieren? Wie sichert man sich ein Patent? Wie kommt man an Lieferanten für bedruckte Holzwürfel? Wer montiert das? Und was kostet das alles? Nur ein paar der Fragen, die in diesem Podcast geklärt werden sollen. Und jetzt viel Spaß mit Kammel und Kühler.
Ja, aber ihr seht nicht nur scheiße aus, ihr seid auch scheiße, ihr beiden.
Geil, guten Morgen, Kammel.
Guten Morgen, Kühler, sei gegrüßt. Guten Morgen, Brettspiele Deutschland. Schön, dass ihr mit dabei seid, auch wenn es bei euch vielleicht gar nicht morgen ist. Wer weiß, wer weiß.
Ja, für uns ist aber morgen. Ich glaube, so früh haben wir noch nie aufgezeichnet.
Nein, noch nie so früh und noch nie mit so einem Gewinnerfrühstück. Schon eine schöne Blutwurst drin und jetzt gibt es noch eine kleine Salami hinterher zum Cappuccino. Da hat der Tag Struktur. Mm.
Ohne Brot an, ist noch Brot drunter.
Ach, ist noch ein bisschen Brot drunter, alles gut.
Gut, gut, gut. Wir warten noch auf Nummer 3 heute. Wir bekommen ja heute Besuch, wir haben schon angekündigt. Der Gavin kommt dazu. Technisch alles nicht so einfach zu dritt, aber wir sind zuversichtlich, dass das gleich klappt.
Für alle, die sich fragen, Gavin, wer war das denn nochmal? Gavin ist ein, mittlerweile muss man sagen, ehemaliger Kollege von uns, von 1Live, daher kennen wir ihn, aber immer noch guter Freund des Hauses, der einfach weiß, wo das Internet an- und ausgeht. Und deshalb haben wir uns gedacht, Gavin muss einfach mal dazukommen, damit wir auch mal verstehen, was in diesem Cyberspace da vielleicht doch noch rauszuholen ist in Sachen 9-3 und Follower-Power und Reichweite und überhaupt. Da ist Gavin, glaube ich, ein Ticken versierter als wir beide.
Ja, wobei ich jetzt auch gemerkt habe, so ganz alleine bin ich auf diesem Markt gar nicht der Spieleentwickler. Ich weiß nicht, mir wurde dieser Artikel von NTV weitergeleitet von so einem Typen, der jetzt in der Corona-Zeit Spiele entwickelt, der irgendwie schon mehrere Spiele auch entwickelt hat und das so macht, weiß nicht, er will auch nur kleine Chargen rausbringen, er will das gar nicht an große Verlage bringen. Und das scheint wohl gerade so ein Corona-Trend zu sein, dass Leute ihre eigenen Brettspiele entwickeln.
Corona-Trend,
die Konkurrenz so
du und er. Davon Trend zu sprechen, ist schon mutig.
Ja, ich gehe auch davon aus, wenn er schon mehrere Spiele entwickelt hat, dass keins davon richtig geil ist, weil ich habe nicht vor, mehrere Spiele in meinem Leben zu entwickeln. Ich entwickle ein geiles Spiel und das ist es dann, das reicht dann auch.
Aber tatsächlich, diesen Artikel hatte ich jetzt nicht gelesen über den Typen, aber auch vor kurzem einen Fernsehbericht gesehen über irgendeine Familie, die dann zu Hause gehockt hat und im Lockdown so eine Art Corona-Monopoly entwickelt hat und das kannst du jetzt halt kaufen. Klassisches Brettspiel im Pappkarton, ich weiß gar nicht, Quarantäne oder so heißt das Spiel und die sind damit, also das läuft bei denen.
Was heißt das läuft bei denen? Könnte ich davon leben?
Ja, leben. Jetzt nicht wahrscheinlich wie Bill Gates, aber ich glaube, die haben einen Verlag ranbekommen, die haben mehrere tausend Spiele schon verkauft und das ist nicht so völlig erfolglos, die ganze Sache.
Also in diesem Artikel, den ich gelesen habe, der mir weitergeleitet wurde, Überschrift, halb Mensch, halb Brettspiel, junge Spieleautoren nutzen Corona-Ruhe. Mhm. Da steht irgendwas von, jetzt muss ich natürlich erst wieder diesen Teil vom Artikel finden, dass Leute als Spieleautoren nur leben können, wenn sie im Leben 20 Spiele veröffentlichen. Ja, hier steht's. Da Verlagshonorare für Autoren abhängig sind von den Verkaufszahlen des Spiels, müsse man in der Regel etwa 20 Spiele im Jahr veröffentlichen, um als Autor davon leben zu können.
Wahnsinn. Was sagst du dazu, Kevin? Wir sind einer mehr und einer hübscher geworden.
Hallo zusammen.
Guten Morgen. Eben gerade schon groß vorgestellt als der Mann, der das Internet quasi durchgespielt hat. Und deshalb hier Kammel und Kühler in Sachen Cyberspace und in Sachen Follower-Power. Ja, so ein bisschen mal den Turbo-Boost hier zünden muss.
Absolut. Also Turbo-Boost ist quasi mein zweiter Vorname.
Aber wir müssen dich ja erstmal vorstellen für alle, wir kennen dich von 1Live als Social Media Head of, aber du bist nicht mehr bei 1Live. Du bist gerade, wenn ich das richtig, du bist so Beratung, ne? Social Media Beratung.
Ja, ich sage immer freier Formatentwickler. Da steckt aber alles drin. Also wirklich von Witze für komische Formate schreiben, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, die ihr aber alle kennt und bei denen ihr euch denkt, oh mein Gott, wer schreibt diese schrecklichen Witze? Das bin ich. Bis hin zu Modeunternehmen in Social Media beraten. Das ist eine weite Spanne, die ich gerade mache. Aber alles so ein bisschen eben so auf Freelancer-Basis.
Sind da irgendwelche Spiele drunter, die du unterstützt?
Bislang nicht direkt.
Also nein.
Nein, das soll heißen, aber bald indirekt.
Absolut. Also im Herzen, mentale Unterstützung gebe ich eurem Projekt ja schon seit Monaten mit. Oder Wochen, ich weiß es gar nicht, wie lange das schon geht. Und bin so ein großer Fan bin ich, dass ich einfach komplett die Zeitachse aus den Augen verloren habe. Weil die Emotionale so groß ist, logisch.
Ja, wir können auch direkt einsteigen. Ich habe eine Nachricht bekommen heute Nacht auf den 9-3-Account.
Oh, von Dings. Sie hat dir gesagt,
du schon, kannst es Mangostan. Klingt jetzt schon dubios.
Nein, von Lilly, wie heißt sie hier? Lilly Tokro Hamilton. Aha. Wenn man da drauf geht, sie hat 0 Beiträge, 2 Abonnenten und hat 0 abonniert.
Krass, dass sie dann aber direkt Kontakt zu dir aufnimmt. Also ich würde mir das eigentlich als Kompliment auf die Fahne schreiben.
Nee, wenn du wüsstest, was dann kommt als Nachricht. Erstmal kommt ein Link zu dem Instagram-Profil Smooth My Balls. Und dann kommt die Nachricht. Hope you are good. I work with a client who needs podcasters to receive a review kit of their product and they will promote your podcast. Also die schicken mir das Produkt und promoten dann meinen Podcast. So habe ich das verstanden. Und das Ganze ist eine Eierrasiermaschine.
Tipptopp.
Klingt super. Ich würde erstmal deine Adresse dahin schicken und dann mal gucken.
Weil vielleicht schicken die mir auch einfach umsonst so einen Sackrasierer und dann machen wir da kurz Werbung und die machen für uns Werbung. Aber ist Quatsch, ne? Ist ja auch wieder so ein Spam, oder?
Das ist mit ziemlicher Sicherheit Quatsch, ja. Also ich schätze, Vorsicht, dass da Daten gesammelt werden. Aber also du kannst es probieren. Es wäre vielleicht ein schönes Nebenprojekt.
Nein, ich
Ron auf dem Weg zum Eierrasierer.
Das ist wirklich so ein Elektrorasierer, mit dem ich mir an meinen Eiern gehe. Ich hatte richtig Angst, dass sich da der Hodensack drin verfängt.
Ja, komm.
Vielleicht ist da auch eine Kamera drin. Vielleicht ist das so ein kleines, so ein Scam-Ding. Der Eierrasierer, den gibt es zwar, aber der alleine spioniert dich aus.
Dann hast du ja sicherlich auch mitgekriegt von Luca, der uns mal geschrieben hat. Und Luca hat uns ja Hilfe angeboten, um Leads zu generieren. Ich wusste gar nicht, was er will. Was sind denn Leads, die er generieren will?
Also wenn ihr zum Beispiel mal Essen bestellt, bei Lieferando zum Beispiel, ne? Mhm. Und ihr sucht dann mit eurer Postleitzahl, sucht ihr nach den Restaurants, die bei euch in der Nähe sind, dann gibt es ja die Sortierfunktion nach Aktualität, also die neuesten Restaurants oder zum Beispiel, welches ist denn das nächste, welches hat die beste Bewertung oder die Lieferando-Sortierung. Und diese Lieferando-Sortierung ist so ein bisschen nach, wie viele Leute haben den insgesamt bewertet, welche Bewertung gibt es da. Ganz oben stehen aber immer 2 so Restaurants, da steht ganz klein an der Seite Anzeige. Das sind Leads. Also ihr seid quasi in Suchergebnissen weiter vorne und bekommt quasi, ihr positioniert euch bezahlt in eine eigentlich algorithmische Sortierung. Bei Google gibt es das auch ganz oft. Such mal bei Google nach irgendetwas. Ganz oben ist irgendeine Anzeige, die das erste Suchergebnis ist.
Ja, aber dann helfen die mir noch nicht, Leads zu generieren. Dann helfen die mir, Geld auszugeben für Leads, oder?
Das kann man eigentlich bei jedem Werbemodell im Internet genauso formulieren, ja. Also auch wenn du jetzt anfängst zum Beispiel mit Instagram-Werbung, mit klassischem, ich hab mir überlegt, ich will nicht so viele Anglizismen platzieren, aber wenn du mit Performance-Marketing anfängst, dann sind die ersten 1.000 Euro, sag ich mal, einfach erstmal ein Investment. Deswegen, da würde ich eigentlich fast von abraten.
Aber ich bin schon jetzt hellauf begeistert, es ist jetzt Folge 11 oder 12 dieses Podcasts und gefühlt kam jetzt zum ersten Mal so eine richtig fundierte Antwort mit so einem, der was weiß.
Ja, ich habe schon Geld ausgegeben für Instagram.
Ja, gut.
Wieso gut?
Aber hast du das gebraucht, außer 2, 3 Followern?
Nee, aber wenn du jetzt gerade schon sagst, ich muss erstmal 1.000 Euro ausgeben, wenn ich jetzt 1.000 Euro ausgebe, habe ich dann doppelt so viele Follower?
Ja, also was man halt vor allem, jetzt noch so ein geiler Anglizismus, was man halt vor allem damit halt wirklich aufbaut, ist so Brand Reach, ne? Also die Leute nehmen dich wahr, kriegen mit, dass es die Marke gibt, folgen dir vielleicht, aber so konvertieren über Instagram-Werbung, wenn du nicht gerade irgendwie eine coole Uhr hast, die 20 Euro kostet oder Seglerschuhe oder was so diese klassischen Instagram-Produkte sind, das wirst du über Geld fast nicht so richtig gut hinkriegen. Es gibt viele Leute, die werden das Gegenteil behaupten, aber meine Erfahrung sagt, das Geld kannst du wirklich besser in, und dann kommen wir zu dem anderen Buzzword, in Content-Marketing stecken. Also überleg dir, wie kann der Kanal so aufbereitet sein, dass die Leute die Inhalte geil finden und ihm folgen wollen, ohne dass sie dafür eine Werbung angezeigt kriegen müssen.
Ach du heilige Scheiße, Content-Marketing. Ich würde gerne trotzdem nochmal kurz auf diese Bezahlung eingehen. Ich habe dafür 20 Euro Werbung bei Instagram geschaltet.
Das ist nicht schlimm.
Ich weiß, das ist die 20 Euro, die habe ich ja mehrfach gespart in den letzten 14 Monaten, dadurch, dass ich in keinen Kneipen war. Aber ich fand das schon ein bisschen interessant, dass du hier, wenn du so ein Ziel auswählst, also wenn du so eine Promotion machst, musst du erst so ein Ziel auswählen. Mehr Profilaufrufe, mehr Website-Besuche oder mehr Nachrichten. Mhm. Habe ich Profilaufrufe genommen. Mhm. Dann wurde mir, habe ich hier so eine Zielgruppe erstellt. Interessen, mhm. Gesellschaftsspiel, Erfindungen, Kickstarter, Quiz, Brettspiele. Alter 13 bis 65 Jahre, sind potenziell 8,3 Millionen Leute zwischen 13 und 65. Und ich erreiche für 20 Euro 8.100 bis 21.000 Leute. Das habe ich gemacht. Das lief 5 Tage. Und am Ende hatte ich, wie viel waren das? Ich glaube, 30 Follower mehr tatsächlich. Statt 238 waren es dann 267 oder so.
Ja, und jetzt komme ich direkt mit dem düsteren, dystopischen Gegenblick. Diese 30 Follower sind natürlich überhaupt nicht an deiner Marke interessiert. Also denen ist ja völlig egal, was du tust. Vor allem, wenn du so eine breite Zielgruppe auswählst, alle Menschen zwischen 80 und 63.
Nee, aber alle zwischen 13 und 65, die sich für Brettspiele interessieren. Und ich habe da so ein paar Interessen angegeben schon.
Ja, aber ich, also diese, das ist ja so ein Cluster, ne? Also damit Facebook glaubt, dass ich mich für Brettspiele interessiere, reicht es, wenn ich mal einen lustigen Post über Monopoly heißt jetzt anders oder was auch immer für ein April-Scherz mal geliked habe. Also das ist relativ, also deswegen ist die Gruppe so riesengroß, wie viele Millionen Leute du da gerade gesagt hast. Das sind natürlich nicht alles harte Brettspiel-Fans. Deswegen versuch die Zielgruppen so spitz wie möglich zu machen, wenn du schon Geld für Werbung in Facebook steckst und Instagram.
Ich dachte, ich hätte das sehr spitz gemacht, indem ich einfach auf Gesellschaft spiele, aber dann nur auf Brettspiele gehen oder was?
Versuch noch irgendwie die Altersgruppe noch ein bisschen kleiner zu halten. Geh auch direkt auf Brettspiele. Also Leute, die zum Beispiel, du hast dich ja immer gerne mit Schach verglichen. Ja. Zwischen Schach und Tischtennis oder so hast du gesagt. Wenn du quasi diese beiden Sportarten, ja, jetzt sind wir die Sportarten, ne? Adressierst, dann hast du eine viel kleinere Gruppe und die Leute, die sich aber mit Schach und Tischtennis identifizieren, die mögen das dann auch wirklich. Wahrscheinlich. Wobei Leute, die wirklich Schachfans sind, ich weiß nicht, ob du die begeistern kannst mit deiner Idee.
Was ist denn mit dem Thema gekaufte Follower? Also, was du ja, glaube ich, gerade so auch so ein bisschen angedeutet hast, von wegen, es wirkt dadurch einfach mehr Schein als Sein und du hast irgendwie ein bisschen mehr Power im Hintergrund oder zumindest gefühlte Power. Bringt das was, wenn da halt 10.000 Leute 9.3 abonniert haben, wovon wir wissen, 9.000 sind halt Fake?
Ja, das Problem ist halt, man kann ja auch sehen, wie viele Leute deine Beiträge oder eure Beiträge liken. Und wenn du 10.000 Follower hast, aber auf dem Bild hast du immer noch 20 Likes, sieht das halt ganz schön schlecht aus, weil du halt eine wahnsinnig schlechte Interaktionsrate hast. Und du könntest ja halt die Reichweiten damit versauen, weil diese 10.000 Follower, die können ja durchaus, also so, wenn wir mal sagen, die Hälfte von denen ist echt und die schauen öfter mal bei Instagram rein, kriegen deine Beiträge angezeigt, interessieren sich aber überhaupt nicht dafür und liken das nicht, sorgt das dafür, dass deine Beiträge insgesamt als weniger relevant erachtet werden. Das heißt, du schadest dir algorithmisch und du schadest dem Kanal als solchem.
Okay.
Und es ist halt, und es ist viel Augenwischerei, ne? Also ganz oft ist es so in großen Unternehmen, dass die Chefs einfach nur als Ziel vorgeben, kümmere dich mal drum, dass wir 10.000 Follower in einem Jahr haben. Das ist eigentlich ein völlig absurdes Ziel, weil das Ziel muss ja eigentlich sein, Reichweite aufzubauen und nicht eine schöne Zahl aufs Profil zu schreiben.
Aber wie messe ich denn Reichweite? Kriege ich die irgendwo angezeigt?
Ja, du kannst auf dein Profil auf Insights klicken und bei jedem Beitrag gibt es neben dem Button für Kommentieren, gibt es so einen Graphen, auf den du klicken kannst. Vorausgesetzt, dein Profil ist schon ein Business-Profil.
Natürlich.
Wenn das nicht so ist, ja, perfekt. der Profi. Siehst dir so einen Insights-Ansehen-Button unter jedem Bild.
Ich habe jetzt mal den Insights-Button gedrückt beim Profil.
Ja.
Also, letzte 30 Tage, was interessiert dich?
Also letzte 28 Tage, letzte 30 Tage ist schon ein ganz guter Wert.
Okay. Dauert ein bisschen. So. Erreichte Konten, 9.252.
Das ist sehr gut dafür, dass dir wie viele Menschen folgen?
280.
Ja, das ist doch top.
Das weiß ich nicht.
Wo kommen die Leute her? Da wird viel Werbung drin sein, würde ich sagen.
Das kann sein. Das war in diesem Zeitraum, ja.
Dann mach mal letzte 7 Tage. Oder war die Werbung da?
Nee, da habe ich, glaube ich, nicht. Da sind es 349 erreichte Konten.
Ja. So, du hast jetzt, okay. wie viel sind das? 200%, 2000% von deiner normalen Reichweite erzielt, hast aber nur 30 Follower hinzugewonnen. Da sieht man, wie viel Streuware. Das ist ein bisschen Schrotflintenprinzip in der Werbung, die du geschaltet hast. Ne?
Ja, gut, aber wenn man das hochrechnet, wenn ich jetzt sage, für 20 Euro habe ich 30 Follower bekommen, die auch interessiert sind, dann kann ich ja sagen, für 2000 habe ich dann 3000. Ganz einfach gerechnet.
Ja. Aber also, klar kannst du das so rechnen. Die Frage ist, ob sie wirklich an deinen Inhalten interessiert sind oder einfach immer auf Folgen klicken in der Hoffnung, dass sie zurückkommen.
Ob die nur deinen Körper wollen.
Das, ja, genau. Aber das ist wirklich so ein Ding. Ne? Das habe ich jetzt auch schon beobachtet, dass da Leute, dass gerade dieses Phänomen, dass Leute auf deine Seite gehen, irgendwie 8 Bilder von dir liken, die aber nicht followen, die wollen ja auch nur, dass ich denen folge. Ne?
Ja, genau.
Muss ich sowas auch machen? Muss ich bei Leuten auf eine Seite gehen, 8 Bilder liken, in der Hoffnung, dass sie mir auch folgen?
Ach, die Frage ist so ein bisschen, was möchtest du denn eigentlich erreichen? Und das Ziel, was du ja aber eigentlich erreichen möchtest, ist, Leute für das Spiel zu begeistern und für den Weg dahin. Deswegen finde ich die Art, dass du hier zum Beispiel einen Podcast dazu machst, ist eigentlich die viel cleverere Marketing-Variante.
Und die weniger aufwendige.
Weil bei Instagram ist auch das, ja. weil du damit halt wirklich ein nachhaltiges Publikum aufbauen kannst und nicht einfach nur Leute, die für den schnellen Klick da sind. So, das ist, glaube ich, der clevere Weg. Das andere, was ich mir überlegt habe, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum macht ihr das nicht? Ich benutze das ja auch mal ein bisschen so als Interviewplattform jetzt für euch.
Ja.
Warum kein Kickstarter? Warum kein Indiegogo? Warum kein Crowdfunding?
Ja, das kommt alles, sobald das Spiel fertig ist. Also jetzt greifst du schon zwei Folgen nach vorne, weil dieses Kickstarter-Ding ist relativ groß in dem Brettspiel-Business.
Genau das dachte ich nämlich auch, ja. Und es gibt super viele Brettspiele, die ja von diesem kleinen Punkt, von diesem Crowdfunding halt riesengroß geworden sind und die auch den Entwicklungsprozess relativ früh schon dokumentiert haben über diese Crowdfunding-Plattform.
Ach, man macht das dann, ich dachte, man macht das erst, man nutzt diese Plattform erst, wenn man ein Produkt hat, was man auch anbietet.
Nee, wenn du einen Prototypen hast und es absehbar ist, dass das stattfindet, kannst du das ja dokumentieren darüber und kannst halt den Weg zeigen und kannst auch sagen, das wird nur produziert, wenn wir x Leute haben oder Summe x.
Ach so.
Wie ist das eigentlich generell bei dir, Gavin? Bist du ein Brettspiel- oder Gesellschaftsspiele-Typ oder bist du eher so, bring eine Flasche Wein mit, aber lass Siedler von Catan zu Hause?
Ich bin eine sehr spitze Zielgruppe, sag ich mal. Ich habe ein Fable für schlechte 90er-Jahre-Trash-Brettspiele. Oh. Also zum Beispiel gab es das Brettspiel zu der ARD-Vorabendserie Auf Achse.
Ich war ein großer Fan, wo man hinten diese 6 Teile in die LKWs setzt. Das war ein super Spiel, ja.
Da gibt's ein Brettspiel zu und dieses Brettspiel ist ein Riesending bei mir und ich habe auch Freunde gefunden, mit denen ich das spielen kann. Es gibt sogar ein Regel-Facelift von diesem Spiel, irgendwann 10 Jahre später, das ist total uninteressant. Die uralte Urversion, die man bei eBay auch noch für einen 10er kriegt, überragend. Bei Siedler von Catan bin ich so ein bisschen raus. Ich habe viele Freunde, die das spielen, ich spiele das dann auch mal mit, aber da bin ich dann so, das ist mir zu strategisch. Und schlimm wird's, wenn man ein Spiel hat, was man eine Stunde aufbauen muss oder 2 Stunden Regelwerk lesen muss. Also wenn du so 80 Seiten hast, und das ist, glaube ich, der Trend gerade im Brettspiel-Business. Ich habe einen Freund, der ist so ein richtig krasser Brettspiel-Nerd. Also so, der fährt auch in so einen Laden, der so auf so einem Lagerplatz, auf so einem komischen, in so einem Gewerbegebiet, in so einer Lagerhalle drin ist. Das ist dann der beste Brettspielladen von Essen. Und dann fährt man da eine Stunde hin und dann hat man das Gefühl, wow, hier ist wirklich Nerdtum, weil die Leute haben alle Ahnung von dem, was da passiert. Und jeder kennt auch jedes Spiel und sagen, hier, das ist Flügelschlag, ist gerade der krasse Scheiß, weil daneben dieses Nachtlicht, ist eigentlich die gleichen Regeln, aber ein anderes Setting und ein bisschen cooler und so. Und da bin ich dann raus. Also ich hasse halt mich sehr rein nerden, finde ich sehr anstrengend. Aber grundsätzlich sind mir Brettspiele eigentlich sympathisch. Die Frage ist so halb beantwortet, ne?
Nee, das ist deckt sich ja mit uns. Also wir spielen eher selten Brettspiele und wenn dann nur sehr spezielle. Bei mir ist es meistens sowas wie Mensch, ärger dich nicht, wo man nicht viel nachdenken muss, wo man eben zwischendurch noch Wein trinken kann und sich unterhalten kann. Das ist mir immer wicht.
Ich habe wirklich, seitdem ich, glaube ich, 8 war, nicht mehr Mensch, ärger dich nicht gespielt.
Solltest du mal tun. Man kann das sogar mit verschärften Regeln spielen, wenn dann kannst du auch rückwärts schlagen. Das habe ich mit meiner Großtante immer gespielt. Da kannst du 3 Stunden lang Mensch, ärger dich nicht spielen. Aber zurück zum Thema 9.3.
Bitte.
Wie kriegen wir die Follower, die wir brauchen? Wenn ich jetzt bei Kickstarter da bin, dann generiere ich darüber auch Follower oder ist das dann auch eigentlich egal, weil die mir dann über diese Kickstarter-Plattform folgen?
Also es gibt eine Methode, die heißt Seeding, Social Seeding. Und das ist quasi, man geht sehr gezielt in die Zielgruppen rein. Zum Beispiel suchst du Facebook-Gruppen von Leuten, die sich organisieren, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und gerade in dieser Brettspiel-Bubble gibt es ohne Ende Blogs und Influencer und Leute, die sich damit auskennen. Und die haben dann vielleicht nur 1.000 Follower, aber diese 1.000 Follower sind halt wirklich extrem am Thema. Und ich glaube, wenn ich du wäre, würde ich eine extrem scharfe Guerilla-Marketing-Kampagne fahren, wo ich allen Leuten direkt auf den Sack gehe, die halt Influencen im Brettspiel-Game. Also die halt Ahnung davon haben, die richtigen Leute erreichen und sagen, hey, ich starte gerade, ich habe keine Ahnung von Spielen, ich mache gerade ein Brettspiel und vielleicht habt ihr ja Bock, was dazu zu bringen, vielleicht wollt ihr mich begleiten, was auch immer, und sich so ein bisschen ranwanzen.
Oh, wenn ich da kurz einhaken darf, ich höre da ja ganz eindeutig das Spielecafé in Hamburg so ein bisschen in Anlehnung raus, was ich hier schon sehr krass auch gepitcht und promotet habe, wo ich, der Typ hat 200 Follower, wie soll der mir weiterhelfen?
Ja, aber bei diesen 200 Followern ist bestimmt seine Nachbarin, seine Tante und seine Mutter dabei. Aber das sind dann 20 Stück. Aber die anderen 180, die werden denen folgen, weil sie Bock auf das Thema haben.
So.
Also, ich glaube, da gibt es ganz viele und vor allem auch so digitale Spielecafés. Es gibt halt diesen Tabletop Simulator zum Beispiel. Das ist ein Spiel für den Computer, mit dem du Brettspiele simulieren kannst. Und Leute spielen das per Zoom. Und die Leute organisieren sich natürlich damit.
Stopp.
Haben halt Bock.
Was machen die?
Ja.
Also, du spielst ja das, also auf dem Rechner ist dann das Brettspiel im Prinzip, oder was?
Exakt. Das ist ein Simulator für ein Brettspiel. Aha.
Und da kannst du jedes der Welt hochladen sozusagen? Also wenn du sagst, heute Abend...
Ich glaube, man muss das kaufen. Ich bin leider in dem Thema nicht so krass drin. Ich weiß nur, dass es diesen Simulator gibt und Leute, die sich halt per Zoom organisieren und das spielen.
Nächtelang. Das ist ja wirklich, wenn du mit dem Microsoft-Flugsimulator nochmal 5 Stockwerke in den Keller fährst, dann bist du beim Brettspiele-Simulator wirklich angekommen.
Also ich weiß, wenn
dir der Bagger-Simulator doch ein bisschen zu anspruchsvoll ist.
Hey, nur mal kurz, ich bin hier gerade hinten im Archiv.
Ja, ja.
Ganz am Anfang, einer der allerersten Entwürfe von 9.3. Ja, ich finde ihn nicht. Aber der allererste gezeichnete Entwurf von 9.3 war eben auch so ein mit 2 Videobildschirmen und dann hast du das alles in so einem Chatprogramm gespielt. Aber es ist natürlich technisch viel zu aufwendig. Aber wenn ich jetzt diese Gruppen, ich meine, ich habe da schon ein paar Gruppen und Sachen gefunden von diesen Brettspielen, aber den schreibe ich dann einfach als 9.3. Hallo, ich bin ein Brettspiel und folgt mir oder?
Nein. Ich würde das viel inhaltlicher basieren. Also, ja, moin, ich habe gesehen, du kennst dich mit Brettspielen aus. Ich fange gerade an und ehrlicherweise, ich weiß nicht so richtig viel über Brettspiele. Also, ich habe dieses Spiel, ich glaube, die Mechanik ist richtig geil. Der Person könntest du sie vielleicht sogar verraten, auch wenn du hier noch sehr zaghaft bist. Aber mit den Leuten könntest du natürlich sehr offen darüber sprechen und sagen, hey, ich brauche auch Leute, die es noch ein bisschen einschätzen können, die mir Tipps geben können, die quasi meine Partners in Crime sind.
Aha.
Und lädst quasi die Leute, die am Ende deine Multiplikatoren sind, lädst du in dein Boot ein und sagst denen, ich hole euch mal dazu und dann können wir mal gemeinsam quatschen. Du musst ja nicht alle in den Podcast einladen. Es geht ja darum, dass du quasi die Leute, die dich sonst kritisch beaugen würden, dass du sie mit deinem, wie ein Immunsystem, wie die Nasenschleimhaut, mit Schleim umklammerst und so Teil von dir machst.
Ich habe befürchtet, dass du sowas sagst.
Ja, ich glaube, was dich, Kühler, gerade am meisten abfuckt, ist, dass Gavin hier gerade einen sehr guten Vorschlag macht, der aber exakt in die Richtung geht, du wirst es nicht mehr alles komplett alleine stemmen können.
Nein, das...
Ich glaube das auch.
Das ist ja... Ich weiß das ja. Also ich habe das auch schon gehört, dass man so natürlich irgendwie Leute, in denen du halt auf die Seiten gehst, Bilder likest oder die Leute anschreibst, so diesen direkten Kontakt, aber da habe ich halt keinen Bock zu. Ja, das ist das Problem, ja.
Ich würde dieses ganze Liken und Kommentieren drunter schreiben, hey Leute, ich mache auch was und so, das würde ich alles weglassen, weil du willst ja keinen fetten Instagram-Multiplikatoren-Account haben, sondern du möchtest ja eigentlich das Spiel promoten. Der Instagram-Account ist nur Mittel zum Zweck, den musst du weitermachen und den kannst du auch weitermachen, aber ich glaube, der Weg zum erfolgreichen Spiel führt eher über Leute, die sich wirklich über Brettspiele austauschen und damit auskennen. Wenn die alle Leute, wie mein Freund Jan, mit dem ich im Spieleladen in Essen war, wenn der mitbekommen hat, dass es dieses 9.3 gibt und das ist irgendwie ein bisschen nischig, ein bisschen nerdy, aber irgendwie ganz geil, wenn der das schon mitbekommen hat und das seinen Freunden weiterempfehlen kann, dann ist halt das der Schlüssel und nicht irgendein Instagram-Account, über den er mal gestolpert hat.
Also ich schreibe den dann über, wo schreibe ich ihm denn? Also schreibe ich ihm eine Nachricht über Instagram oder...
Zum Beispiel, die werden nicht alle nur bei Instagram sein. Ich glaube, die haben auch Webseiten, die haben Blogs, die haben, vielleicht gibt es sogar ein Newsletter. Also ich glaube, meine These ist, so nerdy diese ganze Brettspielwelt auch ist, ich halte sie nicht für besonders innovativ in der Art, wie sie sich im Internet bewegt. Weil ich glaube, dass da jetzt nicht ein 40.000 Follower-Account bei Instagram ist und die geilsten Videos der Welt produziert, sondern das ist halt eine Nische. Das heißt, da ist dann irgendwie so ein Ulf, der ist so Mitte 40 und sitzt auf seinem Gamingstuhl und macht halt Instagram-Stories über Flügelschlag, weil der es halt geil findet. So, und diese Leute musst du halt irgendwie erreichen.
Ja, ja, Frage ist halt nur, wie.
Nichts gegen Ulf an der Stelle.
Bitte? Frage ist halt nur, wie ich die erreiche. Also außer, dass ich jetzt mich dumm und dämlich google und dann irgendwelchen Leuten Nachrichten schreibe.
Ich glaube, das ist der Weg. Ich glaube, du musst ein bisschen recherchieren, wer sind die großen Multiplikatoren der Brettspielwelt in Deutschland. Und nicht nur die auch Spiele machen, sondern vor allem die Spiele spielen. Ich glaube, die sind viel wichtiger. Ich glaube
auch, was Gavin sagt, du brauchst Einfallstore. Du brauchst den Laden in Essen.
Genau.
Du brauchst zum Beispiel sowas wie ein Spielecafé in Hamburg, nur als Beispiel. Und die, ne, wenn du da einmal drin bist, dann sagt er, zack, ich schicke diese großartige Idee, wie Laserstrahlen weiter in das Brettspieluniversum.
Absolut.
Ja, ihr kennt ja jetzt schon mal das Grundproblem, dass ich ja diese Grundregel nicht verraten kann, weil das so beschissen einfach ist, dass man innerhalb von 3 Tagen ein ähnliches Spiel rausbringen könnte mit denselben Regeln.
Wie ist denn der Prozess in deinem, du wolltest das doch schützen lassen, diese Idee.
Ja, Ideen kannst du nicht schützen. Du kannst dir keine Spielidee schützen lassen. Ich habe mir ja deswegen die Markenrechte für den Markennamen und für die Wortbildmark fürs Logo schützen lassen. Das machst du ja im Prinzip, das mache ich ja jetzt nicht, weil ich irgendwie denke, das ist, also doch denke ich auch, dass es eine Weltidee ist, aber du machst es natürlich, wenn ich jetzt hier mit 9-3 rausgehe und das irgendwie, keine Ahnung, mache einen Instagram-Account und sage, das Spiel soll so heißen, dann könnte ja irgendein so ein Ulf kommen, dann kommt wieder ein anderer Ulf und der lässt sich dann das Wort 9-3 sichern und dann irgendwann, wenn das Spiel rauskommt, sagt er, ja, jetzt gibst du mir bitte mal Lizenzeinnahmen ab, weil 9-3 gehört ja mir.
Ja, aber ich, da hast du, was ich dir ja auch schon öfter gesagt habe, ich fürchte, da hast du ein viel zu negativ-pessimistisches Menschenbild. Ich könnte mir fast vorstellen, dass Ulf sich eher denkt, geiles Spiel, voll gut, dass sich da irgendein anderer Vogel die Arbeit macht und ich es dann am Ende zocken kann. Nee,
ist Quatsch. Also wenn ich da nochmal, ich kenne die Geschichte hier von Lucky, der Kollege Lucky bei 1Live hat mir das erzählt, der veranstaltet Partys und der hat mir das erzählt, da gibt es dann so Leute, die sehen das, okay, da plant einer eine Party in einem halben Jahr, die so und so heißt und dann gehen diese Geier halt zum Markenanwalt und lassen sich den Namen für diese Partyreihe schützen. Und 2 Tage, bevor die Party startet, kriegst du eine Mail, bitte nenn deine Party anders, weil der Name gehört mir oder zahl mir bitte 3.000 Euro.
Ja, das gibt's viel, auch so mit Forbi-Partys und ich glaube auch irgendwie so eine Marke, ich weiß leider nicht mehr, welche sie war, hatte genau das, da gab's eine Merchandise-Geschichte, jemand hat T-Shirts gedruckt mit einem Spruch und irgendjemand hat diesen Spruch nachträglich schützen lassen. Also das Problem gibt es, glaube ich, das Problem ist nur, dein Verkaufsargument, das stärkste Verkaufsargument, das du hast, kannst du nicht verraten. Das ist ein bisschen wie wenn du einen richtig geilen Joghurt machst mit einer Frucht, die noch nie jemand probiert hat und du sagst aber nicht, wie die Frucht heißt. Dann werden die Leute das Produkt natürlich nicht kaufen, weil sie sagen, ja, ich kaufe ja nicht die Katze im Sack. Und ich glaube, du löst das Problem vor allem, wenn du halt dir wirklich so Spiele-Nerds an Bord holst, mit denen du halt darüber sprichst. Auch weil du dann so ein bisschen den Kreis derer, die die Idee schon kennen und verstehen, ja, überschaubar hältst. Du musst ja nicht sofort sagen, hey Leute, ich habe ein Spiel und das ist die Idee.
Also dann schreibe ich denen nur privat, wie das Spiel funktioniert, oder was?
Ja, würde ich, ja.
Aber absolut. Gavin, wie schätzt du denn diese Szene ein? Also die sind doch moralisch so integer, dass sie das nicht...
Gavin hat doch mit denen auch nichts zu tun.
Ah, aber Gavin hat Menschenkenntnis, habe ich den Eindruck hier wieder mal.
Ja, ich glaube, die Szene ist integer, die Szene ist nicht das Problem. Das Problem sind solche Aasgeier. Und die wird es sicherlich geben. Also es gibt sicherlich Leute, die sich da drauf stürzen und das groß machen, wenn sie die Idee sehen. Ich sehe das Risiko aber nicht so groß, weil du gerade de facto keine große Reichweite hast. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass da einer bei ist, der irgendwie ein dickes Konto hat und sagt, die Idee ist so geil, ich mache jetzt hier mal ein Spiel und mache den damit kaputt, die ist relativ klein. Plus, deine Idee ist ja nicht nur die Idee des Spiels, sondern das Ganze drumherum. Du verkaufst ja auch dich und dein Image und die Spielidee und ich sitze hier monatelang und schustere 24 verschiedene Farbvarianten aus Holz, um dann zu merken, Holz ist viel zu anstrengend. Das ist Teil der Geschichte dieses Spiels. Das gehört dazu. Also die Marke ist ja nicht nur die Spielidee. Die Spielidee ist nachher das, warum die Leute das Spiel kaufen. Aber das ist nicht nur 9-3. 9-3 ist ja viel mehr.
Klingt schon mal gut. Also
allein für den Satz hat es sich gelohnt, ne? 9-3 ist ja viel mehr. Demnächst als T-Shirt.
Gavin hat das erkannt. Das ist ein ganzes Universum, was dahinter steckt. Jedes Jahr gibt es neue, zur WM gibt es neue Fragen und so. Da steckt so viel drin.
Ich glaube aber, dass du deswegen ein bisschen, ich glaube, du musst ein bisschen offensiver mit dem Spiel arbeiten. Also du hast gerade sehr viele Wolken, die du bewusst aufziehen lässt, damit man wenig mitkriegt. Und das ist aber im Marketing ganz schwierig, wenn man sagt, hier ist was Geiles, aber das kann ich nicht sagen, hier ist auch was und das seht ihr dann bald.
Aber das stimmt nicht, das ist ja nicht nur eine Wolke. Du weißt, wie das Spiel aussieht, du weißt, dass es bis 9 geht, du weißt, dass es anhand von Quizfragen gespielt wird. Du kennst halt nur den inneren Mechanismus noch nicht so richtig.
Ja, aber ich glaube, du baust damit so eine Riesenrampe auf. Ich habe manchmal das Gefühl, also dann kommen so Sachen dazu, die ich dann das erste Mal höre, die sicherlich Sinn ergeben hätten, wenn ich die Regeln schon kennen würde. Es ist jetzt sehr Deep Dive und Nerd Talk, weil ich echt alles von euch höre. Aber letztens hast du ja erzählt von dieser Münze. Und plötzlich ist diese Münze aufgetaucht, die deine Freunde nicht benutzt haben im Spiel, die du aber für ein elementares mechanisches Element
hältst. Die Interventionsmünze.
Exakt. Und ich dachte, wo kommt denn jetzt diese Münze her? Also die habe ich ja die letzten 9 Folgen gar nicht mitbekommen. Weißt du, was ich meine? Also ich habe das Gefühl, mich überlädt das manchmal, weil mir der Schlüssel fehlt. Das ist wie, wenn ich Englisch lernen will, aber mit Shakespeare anfangen.
Ja, wir verfolgen halt so ein bisschen das Coca-Cola-Prinzip, Gavin. Wir wollen die erfolgreichste Marke weltweit werden, ohne irgendjemandem das Rezept zu verraten.
Das Spiel wird auch ohne Regelwerk ausgeliefert.
Nein, du kennst ja die Ursprungsidee, die habe ich ja auch schon erzählt. Das war ja ursprünglich die Idee, dass ich diese 1000 Leute in den Raum stecke und denen dann erst sagen, wie das Spiel funktioniert.
Ich finde die Idee ja fantastisch. Solltest du tun.
Ja, aber das...
Der Event-Charakter ist sowieso eine gute Idee. Aber dieses Event, ich verrate euch jetzt, wie das Spiel geht, musst du natürlich übertragen, dass dann ab diesem Zeitpunkt offen ist, wie es funktioniert.
Ja, gut.
Also du kannst das natürlich auch zu deinem Hebel machen, dass du sagst, okay, jetzt weiß noch keiner, wie es geht. Und irgendwann ist der große Reveal, der große Knall. Jetzt verrate ich die Idee. Das ist vielleicht eine schöne Marketing-Idee.
So, also dann sind wir ja wieder bei dem, was ich die ganze Zeit betreibe. Ich warte auf den großen Reveal. Wir bereiten uns auf den großen Reveal vor, der irgendwann kommt. Oder muss ich dir den Zeitpunkt schon nennen, damit du dich drauf freuen kannst?
Ja, ich glaube, irgendwann sollte der Zeitpunkt kommen, wo ich weiß, wann der Zeitpunkt kommt.
Ja. Ich habe ja gedacht, das mache ich, wenn ich weiß, okay, das Spiel wird jetzt produziert und es kommt dann und dann raus, dass ich dann auch irgendwann sage, wie es funktioniert. Also ich halt, weißt du, dass ich sicher sein kann, dass kein Arschloch schneller ist, sowas zu produzieren als ich.
Aber jetzt sehe ich deine Kickstarter-Kampagne zum Beispiel oder deine Indiegogo-Kampagne. Du sitzt da im Video und du erzählst, hey Leute, ich habe hier dieses Spiel gemacht. Und dann muss man eigentlich sagen, wie es funktioniert. Weil wenn du willst, dass die Leute dafür 100 Euro bezahlen und sagst, hey, ich mache das mit einem Schreiner zusammen oder mit wem auch immer und wir machen das von Hand und die Fotos sind alle irgendwie handgemacht oder auch nicht, alles ja noch, glaube ich, ungeklärt, dann will ich diesen Kosmos verstehen in 1,30. Und in diesen 1,30 will ich schon auch verstehen, warum sollte ich dieses Spiel kaufen, verdammt nochmal.
Okay.
Also ich glaube, an dem Moment, wo du rausgehst mit der Kickstarter-Kampagne und mit dem Crowdfunding, da solltest du.
Dann machen wir das doch so jetzt. Dann machen wir das jetzt, dass wir jetzt erstmal diese Kickstarter oder was ist denn besser, Indiegogo oder Kickstarter?
Ich würde mal gucken, wo die größeren Brettspiele hergekommen sind. Also es gibt ja ganz viele so Spiele, die halt wirklich so als ganz kleine Kickstarter-Idee angefangen haben und jetzt stehen sie selbst in Essen im Spieleladen.
Es ist ein Wahnsinn, was da alles geht, aber das könnte ich mal machen. Aber muss ich mich da für einen entscheiden oder kann ich jetzt auch sagen, ich mache das bei Indiegogo und bei Kickstarter?
Ich würde mich für eine entscheiden.
Okay, dann machen wir das. Dann suche ich mir jetzt einen raus, wenn ich mache. Und dann kann ich ja irgend so einen Termin ausgucken, wo ich sage, an dem Tag startet die Kickstarter-Kampagne und an dem Tag erfahrt ihr dann auch, wie das Spiel funktioniert.
Perfekt.
Ja, damit kann ich arbeiten. Ja. Jetzt brauche ich nur. Gibt's denn irgendwelche Dienstleister, die für mich Nachrichten an Brettspiel-Nerds schreiben?
Das Problem ist, das ist ja eine hochmenschliche Geschichte. Das heißt, gerade diesen Kontakt zu anderen Brettspiel-Nerds, den würde ich an deiner Stelle leider selber machen. Weil sonst ist da jemand und sagt, hi, ich bin Julian und ich schreibe im Auftrag von 9.3 und wir haben voll die coole Idee. Dann ist es Werbung. Aber du willst ja keine Werbung, sondern du möchtest die Leute ja auf eine relativ perfide Art und Weise zu deinen Freunden machen, bevor sie deine Feinde werden.
Weil ich verstehe, wo Ron herkommt. Das ist, zeitlich könnte es ein Problem werden, ne? Dass du einfach nicht die Zeit findest, diese Mails zu schreiben.
Ja, das ist mir klar. Dann such dir 5 große.
Gut, sag mal so, wenn ich einmal eine Nachricht geschrieben habe, ist das jetzt nicht so schwierig, Copy und Paste, ne? Also.
Und ich hoffe, die ganzen Nerds hören das hier nicht.
Also ich kann dir sagen, alle hören es garantiert nicht. Ich kenne ja die Hörerzahlen vom Podcast.
Ich bin das. Ich bin der Hörer.
Ich bin alle Hörer.
Nee, ich finde, das sind sehr, sehr gute Ansätze tatsächlich. Also, ja. Gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Aber eine Frage noch, Gavin, tatsächlich. Was ich ja immer dachte, um nochmal ganz kurz auf die gekauften Follower zurückzukommen, ich dachte, die wären ja wenigstens so intelligent, dass die nicht nur meinem Profil folgen, sondern dass der Bot, der dahinter steckt oder was auch immer, auch rafft, der hat ein neues Foto gepostet, das muss ich jetzt auch mal liken, dass das dann nicht so versandet.
Nee, das Ding ist so ein bisschen, dass diese Bots, die immer so Bots genannt werden, also es gibt zwei Arten von Bots. Auf der einen Seite gibt es halt diese Fake-Accounts, die liken mitunter auch mal Sachen und kommentieren dann, hey, wollt ihr mich mal nackig sehen? Das habt ihr alle schon mal gesehen, diese ja, ja. Schlimmen Accounts. Die helfen dir halt überhaupt nicht, auch wenn sie liken. Weil wenn ich sehe, okay, die Bilder werden von 100 Leuten geliked, aber 99 von denen haben offenbar hebräische oder thailändische Namen, dann bringt dir das nichts. Und die andere Form des Bots, und das sind die, die bei Instagram eigentlich verboten sind, die verstoßen übrigens alle gegen die Nutzungsbedingungen, sind halt Bots, die Follower generieren. Also es gibt halt so Tools, die für dich bei anderen Accounts zum Beispiel Bilder liken oder automatisiert anderen Accounts folgen und nach 3 Tagen wieder entfolgen. Einfach nur, um die ganze Zeit Aktivitäten auf dem Account zu generieren. Das ist halt nicht erlaubt. Und wenn Instagram das rausfindet, können sie deinen kompletten Account sperren. Ist halt auch nicht so geil. Auf der anderen Seite ist es halt wirklich sehr, sehr schmutzig. Also das ist, ich halte das auch für moralisch verwerflich, als jemand, der eben mit Social Media arbeitet und Empfehlungen für Social Media ausspricht, das alles eben in die Hände von Maschinen zu geben, halte ich für schwierig. Weil sonst bist du am Ende das Spiel, wie diese Uhren, die jeder kennt, weil jeder schon mal diese Werbung für Uhren angezeigt bekommen hat oder eine Nachricht für diese Uhren geschickt bekommen hat oder bei irgendwelchen Influencern diese Uhren gesehen hat. Und dann ist 9-3 das Spiel, das irgendwie mit shady Methoden bei Instagram Follower generiert hat. Also man macht da auch, geht eine Wette mit seinem Image ein.
Da wird überhaupt nicht mitgespielt. Wie wichtig ist Facebook noch in dem Game?
Ich halte das so ein bisschen für ich glaube, das könnte wichtig werden, weil ich glaube, dass Brettspieler eben nicht die coolen, hippen 22-jährigen Mathestudenten aus Gießen sind. Wow, ich glaube, Hip- und Mathestudent wurde noch nie in einem Satz verwendet. Sondern ich glaube, Facebook ist ja eher schon so die Plattform der Angekommenen. Und ich glaube, dass das die Leute sind, die sich auch in Brettspiele reinnörden. Ist meine These. Müsste man prüfen. Aber mein Gefühl ist, da kann man schon auch noch was
abholen. Aber diese Facebook-Seite, ey, come on. Es gibt ja auch eine 9-3-Seite. Allein wenn du da drauf gehst und versuchst, da irgendwas anzugucken, das ist alles so unübersichtlich und du musst meterweise runterscrollen und...
Ja, du kannst deine Facebook-Seite im Layout ein bisschen variieren. Du kannst einstellen, dass Beiträge weiter oben liegen. Das würde ich dir empfehlen, weil dann sieht man, was passiert ist. Aber ich gebe dir recht, also Facebook ist nicht nutzerfreundlich. Also und noch weniger als vor 2 Jahren schon.
Ja, oder und ganz schlimm wird es, wenn du da Promotions machen willst. Habe ich ja auch gemacht. Habe ich ja gleich probiert, auch mal 20 Euro bei Facebook auszugeben. Habe dann, glaube ich, diese Kampagne 5-mal abgeschlossen, weil ich halt die ersten 4 Male mit einer Fehlermeldung rausgeschmissen wurde. Er aber jedes Mal diese Anzeige geschaltet hat. Das heißt, ich habe jetzt da noch irgendwie 4 offene Anzeigen bei Facebook. Musste die pausieren, weil du kannst sie nicht löschen. Du kannst sie nur pausieren. Ja. Das bewirkt immerhin, dass ich das Geld nicht bezahlen muss. Aber es ist wirklich, also es ist eine unfassbar beschissen übersichtliche Seite.
Ja, das ist so. Aber trotzdem glaube ich, da sind halt viele Leute. Also die großen Reichweiten liegen immer noch bei Facebook, muss man sagen.
Ja, ich habe 11 Follower mit 9-3.
Da ist übrigens auch so ein Ding, versuch ganz viel über dein privates Profil zu machen. Versuch die Leute, mit denen du befreundet bist, quasi auch in dein Boot zu holen und Werbung über dein privates Profil bei Facebook zu machen. Weil Facebook belohnt, da gab es mal diese große Kampagne, das ist schon ein paar Jahre her, Family and Friends First. Und da ging es vor allem darum, dass Inhalte, wenn sie von privaten Profilen kommen, viel stärker verbreitet werden, als wenn sie von Seiten kommen. Weswegen Seiten so stark davon profitieren, wenn ihre Inhalte von privaten Profilen geteilt werden.
Ja, ich weiß halt gar nicht, wie viele von meinen Freunden bei Facebook noch regelmäßig bei Facebook sind. Aber vielleicht sind es ja noch 20. Werde ich ausprobieren. muss ich mir diesen Instagram-Leitfaden, muss ich mir dann auch nicht mehr durchlesen. Ne? Den die mir da geschickt haben, macht dich erfolgreicher, weil irgendwie waren da auch so relativ übersichtliche Tipps drin, wie hebe mehrere Beiträge vor, teste unterschiedliche Strategien, poste häufig, am besten 2-mal pro Woche.
Richte einfach einen Dauerauftrag an uns ein, den Rest machen wir. Ich würde diese ganzen Leitfäden von Unternehmen, würde ich glaube ich nicht für voll nehmen.
Gut, habe ich mir schon gedacht. Wie ist das denn bisher mit meinem Auftritt bei Instagram? Ist der halbwegs professionell oder ist das so schlimm, dass man da eigentlich eingreifen müsste?
Ja, ich glaube, du kannst ein bisschen noch dran arbeiten, weil ich glaube, das größte Problem bei 9-3 ist nach meinem Gefühl, die Welt ist jetzt schon relativ klar. Also du spannst relativ klar, was du tust und wo du herkommst, wo du hin willst, was du vermarkten möchtest. Abgesehen davon, dass man nicht weiß, was du vermarktest. Ich glaube, dass die Eintrittshürde relativ hoch ist. Also wenn ich auf den 9-3-Kosmos stoße, muss ich eine Bereitschaft haben, mich so ein bisschen reinzunörden, weil die Inhalte noch nicht so selbsterklärend sind. Ich sehe zum Beispiel, da steht, okay, hier ist der 3. Prototyp, aber ich weiß nicht so ganz genau, was ich da sehe und was die Welt davon ist und der Grund für diesen Prototypen. Also ich würde alles ein bisschen mehr so verstehen, als wäre alles, was ihr tut, für ein Publikum, das vorher noch keine Berührungspunkte mit euch hat.
Also muss ich bei jedem Post drunter schreiben, das ganze Projekt beschreiben im Prinzip nochmal?
Nee, ich würde das versuchen so zu formulieren, so ein bisschen wie ein Dialog bei GZSZ, wo man, auch wenn ich 3 Jahre nicht reingeschaut habe, innerhalb von 2 Sätzen verstehe, dass der eine Mensch Clemens und der andere Daniel heißt und die beiden offensichtlich gerade aus dem Vietnam kommen. Also, weißt du, was ich meine? sehr nicht zu basic werden und auch nicht jedes Mal die gleichen Textbausteine verwenden, aber sagen, mein Brettspielprojekt nimmt Form an, hier ist der dritte Prototyp, dann ist schon komplett klar, was Phase ist.
Guck, und ich denke mir immer, ich habe nur die erste Zeile, weil kein Mensch weiter bis zur zweiten Zeile liest. Da habe ich gedacht, wenn ich dann mit der ersten Zeile schon mein neues zum Brettspielprojekt, dass die Leute dann schon weg sind.
Ich glaube, 160 Zeichen kannst du schon bemühen. So eine gute Tweetlänge kannst du schon nutzen.
Also
kannst auch 300 Zeichen.
Also hauptsächlich die Captions sind das Problem.
Nee, ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, du könntest zwischendurch noch so, ich kriege halt wenig von dir mit. Ich weiß gar nicht, wer du bist. Und das musst du halt, glaube ich, musst da noch ein bisschen rein.
Oh.
Mach mal Stories und erzähl mit deinem Gesicht, Stories mit deinem Gesicht, wo du Dinge erzählst, was Phase ist. Ich habe gerade mit einem Patentanwalt telefoniert und heute fahre ich ins Spielecafé nach Hamburg.
Ja, weißt du, was hier steht, was ich mir aufgeschrieben habe für diese Folge? Ich habe Angst, dass Gavin sagt, dass ich da strukturiert rangehen muss, so konzeptionell, und dass ich jeden Tag dreimal ein Selfie-Video machen muss.
Ja, und genau diese Punkte würde ich bestätigen. Das tritt alles ein.
Also diese Selfie-Videos, mal ganz ehrlich, ist das wirklich, Kamera ins Gesicht halten und sagen, hier, heute ist die Sonne aufgegangen und heute setze ich mir auch immer in Kategorie Münzen oder was?
Ja, das mit der Sonne kannst du dir sparen, aber erzähl was über die Münzen. Und die Herausforderung. Man will doch mitkriegen, was dahinter steckt.
Ja, ich habe das jetzt gerade gestern gemacht mit diesen Münzen, dass ich nämlich da mal meine ganzen ausländischen Münzen rausgesucht habe und die sortiert habe und geguckt habe, welche ich in die Karten nehme und so. Oh, ja. Vielleicht liegt das aber auch an mir, weil ich einfach, ich gucke mir ja bei Instagram Stories, ich gucke mir da oben, ich drücke auf drei Leute und dann drücke ich das wieder weg, weil ich mir denke, boah, ich kann mir diese Scheiße nicht angucken.
Und damit bist du die absolute Ausnahme. Also das ist das meistgenutzte Element bei Instagram, die Stories. Die Leute benutzen Instagram Stories als neues Fernsehen, nur mit dem Vorteil, dass sie das auf dem Klo weiterschauen können. Also die Leute gucken sich wirklich Instagram Stories an und sie gucken sie sich auch mit Ton an.
Mhm. Das ist gut zu wissen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich hätte zum Beispiel bei dem Ton, wenn ich wetten müsste, hätte ich gesagt, die meisten gucken Stories ohne Ton.
60% gucken sie mit Ton. Im Schnitt.
Okay.
Das ist bei Facebook-Videos sagt man 8-15% gucken es mit Ton. Also da ist schon eine riesengroße Diskrepanz zwischen.
Okay, da haben wir ja relativ klare Handlungsanweisungen jetzt für die nächsten Wochen.
Was heißt ihr wir? Also
richtig.
Viel Spaß, ne, mit den Stories.
Also nimm dir das zu Herzen. Ich habe das gerade versucht sozusagen. 9-3 ist ja nicht nur dieses Brett mit einem Regelwerk und hier viel Spaß, sondern der ganze Entstehungsprozess ist Teil dieser Marke. Und du bist das. Du verkörperst 9-3 sehr. Also vor allem, wenn man diesen Podcast hier von Anfang an gehört hat, stellt man schon fest, du gehst da auch relativ hart an die Grenze in der Art und Weise, wie viel Leidenschaft man einbringen kann und auch finanzielle Mittel auf dem Weg dahin, dieses Brettspiel an den Start zu bringen. Deswegen, da ist sehr viel von dir drin und das möchte ich natürlich auch mitkriegen, sowohl bei Instagram als auch hier. Ja, genau so.
So, der Gavin, hier, das ist Gavin. Sag mal Hallo, Gavin.
Hallo.
Das hört man jetzt gar nicht, dass er Hallo gesagt hat.
Die hören mich nicht, weil du hast Kopfhörer drin.
Ja, das ist Gavin. Gavin hat mir gerade gesagt, ich soll mehr Stories machen, damit ihr das Spiel geil findet. Probieren wir das mal. So was? Wo seid ihr denn jetzt?
Und weg ist er. Großartig. Hörst uns doch on.
Ich weiß nicht, was er gemacht
hat. Ein Profi durch und durch. Aber es ist lustig.
Das ist ein bisschen wie früher, wo man nicht gleichzeitig ins Internet und telefonieren konnte. Er hat die Story hochgeladen und deswegen ist er jetzt hier aus diesem Gespräch geflogen. Was wolltest du sagen? Sorry.
Keine Ahnung. Was ist das denn? Ich habe mit dem Handy eine Story gemacht, dann fliege ich beim iPad raus.
Weg warst du.
Jetzt bin ich wieder da, nur ich sehe Gavin nicht.
Oh, Gavin sitzt noch da, wo er eben.
Aber du hörst mich?
Ja, ich höre dich, das ist die Hauptsache.
Ja, das reicht. Ich hab tatsächlich noch einen Gedanken,
ja.
über den du vielleicht auch schon nachgedacht hast. Ihr habt ja dieses, also ich habe das Gefühl, einmal in der Woche ist bei euch das Thema, wie kriege ich jetzt Bilder für die Quizkarten her, für die Fragekarten.
Ja.
Es gibt eine Lizenz, die heißt Creative Commons.
Ja.
Das sind jeder kann ja die Nutzungsrechte seiner Bilder kann er drüber selbst verfügen. Und Bilder, die unter Creative Commons Lizenz stehen, da kannst du unterschiedliche Kriterien angeben, aber ich kann sagen, ich mache jetzt Bilder und veröffentliche sie unter dieser Lizenz. Und meine einzige Einschränkung ist, das wird zum Beispiel nicht gewerblich genutzt. Das ist für dich jetzt nicht interessant. Aber man kann einfach sagen, ich bestimme selber, was damit gemacht wird. Und damit ziehst du ganz viele Rechte aber auch von dir selber ab, die du sonst normalerweise unter normalen Urheber- und Nutzungsrechten hättest, wie zum Beispiel, dass ich gefragt werden muss. Ich kann einfach unter Flickr zum Beispiel, so eine Bildplattform, eigentlich war es mal so einer der Vorläufer der sozialen Netzwerke, Bilder hochladen unter Creative Commons Lizenz veröffentlichen. Und diese Lizenz ist vielleicht deine Chance. Also die Wikipedia zum Beispiel steht komplett unter dieser Creative Commons Lizenz.
Ja, aber bei Creative Commons gibt es auch, wenn es nicht diese Null-Lizenz ist, musst du dann teilweise auch die Quelle irgendwo angeben, ne?
Ja, aber die Quelle musst du sowieso bei fast allen Fotodatenbanken angeben. Also wenn du jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, mit welcher Bilddatenbank du damals gesprochen hast, aber wenn du jetzt deine ganzen Bilder bei Getty gekauft hättest, die wären auch, hätten auch auf einen Quellennachweis bestanden. Ansonsten wäre die Lizenz nochmal um ein Vielfaches teurer geworden.
Ja, ich will aber keine Namen auf meinen Karten. Das
ja, dann
da bin ich auch, mittlerweile hart. Da muss ich den anderen Weg finden, wenn das nicht geht. Aber bei Creative Commons waren Cameron und ich auch schon mal diese Null-Lizenz. Selbst da kannst du nicht sicher sein, dass es nicht irgendein Otto da hochgeladen hat und die Rechte gar nicht an diesem Bild besitzt. Und dann nehme ich das Bild, weil da steht Creative Commons Null-Lizenz und benutze das. Und dann hinterher verbietet mir jemand, das Spiel zu verkaufen.
Ja, bin ich mir nicht sicher, ob das stimmt, weil es könnte sein, dass der Mensch, der das dann hochlädt, dafür haften muss und nicht du. Das müsste aber ein Anwalt prüfen. Ich habe absolut keine juristischen Vorkenntnisse. Mhm. Aber der Mensch, der quasi angibt bei einer Plattform, ja, ich habe die Rechte daran, der ist ja wohl mehr in Haftung zu ziehen als du, der sich darauf verlässt.
Ja, mit ein bisschen Pech hat er dann in 2 Jahren das Bild schon gelöscht und die fragen mich, warum sie das Bild denn her? Das war damals bei Creative Commons, ja, das ist aber auch nicht mehr da. Und so, oh.
Na, das kannst du aber ja dokumentieren. Du kannst ja sagen, das habe ich am 7. März bei der und der Plattform runtergeladen und da stand es unter dieser Lizenz. Okay. Tatsächlich bin ich aber mit Creative Commons Lizenzen und Abmahnungen auch schon mal auf die Schnauze geflogen. Deswegen will ich mich mit allen weiteren Empfehlungen da zurückhalten.
Ja, wie gesagt, die erste Charge wird das wahrscheinlich komplett rechtefrei. Oder aber, was ich auch schon überlegt habe, ich kaufe dann für einzelne Kategorien, dann gebe ich dann halt Geld aus, wenn das sein muss. Damit man irgendwie beispielhaft eine Kategorie hat, die echt geil aussieht, dann muss man da vielleicht mal Geld in die Hand nehmen. Aber
und es gibt wirklich viele Fotodatenbanken, deswegen mach einen Preisvergleich und nimm nicht die erstbeste.
Wurde mir jetzt auch schon gesagt, ein Kumpel, der eine Zeitung hat, der hat so ein Magazin, was er rausbringt, der meint, er zahlt pro Bild 1 Euro, wenn er das veröffentlicht. Und das ist ja auch kommerziell, also der verkauft ja auch im Prinzip ein Magazin.
Ja, ja. Eben.
Ach, Mensch, bis gestern hatte ich so gute Laune. Jetzt habe ich schon wieder
War nee, überhaupt? Ja, nur wegen den Stories bei Instagram. Alles andere ist doch, das sind doch Top-Arbeitsanweisungen. Also ich bin total beseelt. Zum einen, weil ich es nicht umsetzen muss. Zum anderen, weil ich finde, es ist eine wirklich sehr klar vorgegebene Struktur und Richtung, in die wir uns jetzt hier bewegen müssen.
Wir.
Du.
Ja.
Aber ich begleite dich gerne dabei. So ist es.
Das sind genau die Sachen, wo ich eigentlich überhaupt keinen Bock drauf habe. Halt so Stories machen und ja, aber gut.
Aber dann schick doch den Kamel vor. Schick doch den Kamel vor als seine Galionsfigur, wenn ihn das Thema so beseelt. Das ist
ich mache immer die Intros zu den Stories. Doch, ich mache die Intros zu den Stories und dann kannst du übernehmen. So. Gleich wieder, dann kann ich irgendwas aus der Badewanne erzählen. Aber da ich weder einen Prototypen bei mir zu Hause habe, noch weiß, wie das Spiel funktioniert, muss ich dann immer, wir schalten jetzt wieder rüber ins 9-3-Headquarter, wo der Inhalt kommt.
Du, ich kann dir innerhalb von 3 Tagen so ein Spiel rüberballern. Also das ist es nicht. Aber gut, ja, wir sagen vielen Dank, Gavin. Das wird uns hoffentlich weiterbringen.
Ich hoffe. Und ansonsten, ich komme gerne wieder und schaue mir das mal an, was ihr so gemacht habt. Mache ich eine kleine Manöverkritik und ziehe deine Laune gerne wieder
in. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, lass uns in ein paar Wochen nochmal sprechen und dann kannst du mal gucken, was ich richtig gemacht habe, was ich falsch gemacht habe.
Das machen wir
so. Geil. Dann macht's gut, Leute.
Überragend. Vielen Dank.
Ciao, ciao. Gavin, vielen Dank.